Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95,4.
Hallo und herzlich willkommen zur Welle WBT, der monatlichen Radiosendung des Wolfgang Borchert Theaters auf 95,4 MHz. Mein Name ist Florian Bender und an meiner Seite
bin ich, Laura Ritter. Guten Abend an alle. Flo, wie ist die Lage bei dir? Was hast du so Schönes die Woche gemacht?
Am Abend stand ich wie üblich auf der Bühne und habe Schauspiel gegeben und am Vormittag, ja, da stand ich auf der Probebühne und habe geprobt für unser neues Stück, Mario und der Zauberer.
Also wenn ich das richtig verstehe, hast du dich durch die Proben dem regnerischen Wetter entzogen und bist imaginär in die italienische Sonne gegangen?
Ja, ganz genau. Imaginär in die italienische Sonne. In Torre di Venere ist fantastisches Wetter. Das Stück, an dem wir gerade mit unserer neapolitanischen Regisseurin Luisa Guaro arbeiten, spielt nämlich im Süden unter der Sonne Homers, wie Thomas Mann sagt. Wenn ihr genau wissen wollt, wovon wir hier gerade sprechen, solltet ihr ab dem 13.11. unser Stück Mario und der Zauberer anschauen und jetzt die Ohren spitzen.
Genau, denn es geht gleich noch weiter mit dem Kopf nach Italien. Nach Torre di Venere, der angenehme Aufenthaltsort.
Im Grunde genommen ist das so, ja, aber was dort im Stück passiert, ist ziemlich trügerisch.
Ich bin gespannt, das ist ja schon ein viertes Stück mit Luisa. Ihr seid ja ein eingespieltes Team.
Ja, eingespielt ist so eine Sache. Also ich weiß, auf was man sich einlässt, wenn man Luisa arbeitet, auf viel italienisches Temperament, auf sehr kuriose Proben, aber auch auf ein, wie ich finde, immer sehr besonderes Endergebnis. Ja.
Ja, und auf die Atmosphäre freue ich mich auch sehr, sehr.
Wir haben heute selbstverständlich wieder einen Gast bei uns im Studio.
Und zwar ist das nicht irgendein Gast, Jürgen Lorenzen. Er ist der Zauberer Cipolla des neuen Stücks Mario und der Zauberer. Hallo Jürgen.
Hallo Laura, hallo Flo.
Hallo Jürgen, wie geht's dir und wovon halten wir dich gerade ab?
Mir geht es ausgezeichnet und ich habe aber großen Hunger und freue mich nach der Sendung darauf, essen gehen zu können.
Sehr gut. Ja, ihr kommt ja auch beide gerade total direkt aus den Proben.
Quasi. Genau.
So ist es.
Jürgen, Paolo Conte kam von dir. Wieso hast du dir ausgerechnet diesen Song ausgesucht?
Ich mag ihn sehr, sehr gerne und es ist eine Weile her, da habe ich eine Dokumentation über ihn im Schlosstheater gesehen, was mich sehr beeindruckt hat. Also seine Art und Weise, ganz ruhig, ganz gechillt. Und ich finde eben, der hat ein richtig gutes Gemisch. Es ist teilweise wirklich eingängig, was er macht, italienisch, und hat aber auch immer oft noch so einen etwas jazzigen Einschlag.
Bevor wir gleich einsteigen ins Thema, viele wissen es ja vielleicht schon, aber Jürgen, eigentlich bist du ja im Ruhestand.
Ja, ich bin verrentnert.
Mhm. Und was genießt du so an deiner Rente am meisten?
Am meisten genieße ich meine Freiheit und dass ich alle meine Entscheidungen selber treffen kann. Was man ja als Beispiel 45 Jahre lang am Theater heißt immer, du bist in einem Vertrag und du musst die und die und die Bedingungen erfüllen. Und jetzt kann ich mir halt eben einfach aussuchen, was ich möchte. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
Wenn du dir als Kind etwas oder als junger Mensch etwas anderes ausgesucht hättest, was wäre es gewesen außerhalb der Schauspielerei?
Es gäbe zwei Varianten. Ich erinnere mich komischerweise, ich hatte eine Phase, da wollte ich Kinderpsychologe werden. Das hat sich aber sehr, sehr schnell zerschlagen, als ich das erste Mal mit Kindern zu tun hatte. Da dachte ich mir, nein, diese Blagen, das ist ausgeschlossen. Und dann hatte ich eine Phase, da hat es mir ungeheuer Spaß gemacht, so selber Effekte zu bauen, so wie Maskenbildner beim Film. Mhm. Also ich habe dann mir zum Beispiel so blutende Augen geschminkt oder ich habe einmal einen Nachbarn, da hatten wir draußen gezählt. Dann habe ich so getan, als wenn ich mir den Fuß abgehackt hätte. Und er kam dann zum Zelt und hat sich wahnsinnig erschrocken, weil dann so der Fuß rausfiel im Grunde genommen. Und da hatte ich für einen Moment so, dass ich dachte, ach, irgendwie so Special Effects machen, irgendwie so beim Fernsehen oder beim Film, das wäre auch nicht schlecht gewesen.
Ja, warst du aber auch schon dicht am Metier dran.
Das ist wahr.
Dann doch.
Dann doch, ja.
Darf ich nochmal, Entschuldigung. Ja? Ich habe eine Frage, weil ich habe da gerade so Parallelen. Einerseits zum Kinderpsychologen mit Sigmund Freud im Trafikanten.
Genau.
Ja, quasi auch, also da spielst du ja einen Psychologen.
Stimmt.
Ich musste an den Sandmann denken mit den Augen.
Ja.
Deswegen war ich gerade auch so, ach witzig, irgendwie hat sich ja doch beides dann in deiner Zukunft dann doch irgendwie in irgendeiner Form. Also du hast die Augen ja nicht selber gemacht. Also.
Nee, aber das hat mir damals beim Sandmann sehr, sehr gefallen, weil die Art und Weise, wie Luisa ja Theater macht, ist, die greift ja auch oft auf ganz einfache theatralische Mittel zurück, die aber, finde ich, sehr beeindruckend sind. Also diese Operation damals beim Sandmann, die fand ich richtig gruselig und unheimlich. Aber mir persönlich hat das natürlich wahnsinnig gut gefallen.
Jürgen, du agierst ja im WBT nicht nur als Schauspieler, sondern hast zum Beispiel vor kurzem auch die Audiodeskription zu Kalter weißer Mann geschrieben und moderiert und die neueste Fassung von dem Stück Leg einfach auf aktualisiert und überarbeitet. Gibt es etwas, was du so gar nicht kannst?
Ja, und da bin ich auch nach wie vor mit 66 Jahren unendlich traurig drüber. Ich kann kein Musikinstrument spielen. Ich hätte so gerne in meinem Leben ein Musikinstrument gelernt. Aber ich habe den Verdacht, dass ich zu schiefe Finger dafür habe. Irgendwie, glaube ich, geht das nicht. Aber glücklicherweise hat dafür mein Sohn, der Jaran, Musik gelernt und der kann sehr gut Klavier spielen. Also dann ist es so ein bisschen doch in der Familie weitergegeben worden.
Ich empfehle die Kasu. Das Stimmt. ist schnell gelernt. Das kann jeder.
Sehr da gute Idee.
Muss man nur ein bisschen melancholisch sein.
Genau, dann sehr gute klappt. Idee.
Was ist das?
Das ist so eine kleine Tröte, ne? So. Wo du so mit deiner Stimme reinbläst und dann gibt es so einen komischen Quäkton da.
Ah ja, toll. Ja, das stelle ich mir wunderbar vor, wenn du auf den Proben oder durchs Haus rennst mit so einem ganz unnervigen.
Das traue ich mir auch zu, das könnte ich lernen.
Ich wollte eigentlich nochmal auf Leg einfach aufzusprechen kommen. Ja. Leg einfach auf, das ist ja ein Krimi, wenn man so möchte. Ja. Und es geht um Telefonbetrug. Und zwar am anderen Ende der Leitung. Was war dir denn bei der, beziehungsweise um den Enkeltrick, was war dir denn bei der Aktualisierung besonders wichtig?
Dass diese Betrugsmasche sich mittlerweile immer stärker verändert und immer mehr sozusagen so die moderne Technik nutzt. Also mittlerweile ist es zum Beispiel so, dass früher du, wenn du angerufen hast, stand da zum Beispiel unbekannter Anrufer oder du hattest, wenn jemand vorgab, Polizist zu sein, die 110. Mittlerweile ist es so, gibt es ein System, das du installieren kannst. Du kannst demjenigen, der angerufen wird, suggerieren, dass die Telefonnummer auf dem Display die Telefonnummer von der Polizei ist. Du wirst aber direkt umgeleitet zu dem Betrüger in dem jeweiligen Callcenter. Du selbst hast aber sozusagen als das Opfer den Eindruck, ich telefoniere mit der Polizei. Und des Weiteren wird verstärkt, und das liegt aber auch daran, weil viele Menschen zum Beispiel auf Facebook oder WhatsApp oder wo auch immer persönliche Sprachnachrichten senden. Wenn die Betrüger in der Lage sind, diese Sprachnachrichten zuzuordnen, dann können sie sie mit Hilfe von KI so manipulieren, dass, wenn dann ein Opfer angerufen wird, das Opfer denkt, er spricht tatsächlich mit der Enkelin oder mit dem Neffen. Und das ist ganz, ganz schwer zu unterscheiden.
Das hast du einfließen lassen jetzt in die neue
Fassung? Das habe ich einfließen lassen in die neue Fassung. Als auch, es wird ein Beispiel genannt von eben einer Frau, die sogar mit Deepfake-Videos getäuscht wurde und ihr vorgegaukelt wurde, also der Mann würde sie lieben, hätte aber plötzlich, wurde entdeckt, dass er Nierenkrebs bekommen hat und sie sollte eben sehr, sehr viel Geld für diese Operation, weil er selber kein Geld hatte, überweisen. Und es gibt tatsächlich eben eine Aufnahme, wo eben im Original ein anderer Name steht und die haben halt eben mit Hilfe von der jeweiligen Technik dann eben den Namen dieser Frau eingeblendet in dieses Schriftstück. Also der liegt im Krankenhaus in seinem Bett und hält das Schild hoch und sagt, ich liebe dich, Juliette, als Beispiel. Mhm. Aber das stand ursprünglich überhaupt gar nicht auf dem Schild. Aber sie hat natürlich gedacht, sie ist damit gemeint. Und diese Tatsache, dass also diese Betrüger immer raffinierter werden, das habe ich versucht in der aktuellen Fassung mit einfließen zu lassen.
Glaubst du, dass ein Stück oder ein Theaterstück wie dieses dann auch präventiv wirken kann? Also dass Menschen befähigt sind, danach eher aufzulegen im echten Leben?
Das ist natürlich, finde ich, grundsätzlich immer beim Theater die Hoffnung, dass du das, was du machst oder erzählen wirst, dass es auch irgendwo haften bleibt. Das Problem ist halt eben ganz häufig, dass Leute eben sich die Vorstellung auch angucken und sagen, ja, ich weiß darüber Bescheid und ich habe darüber auch gelesen, aber sie sich nicht wirklich vorstellen können, was passiert, wenn wirklich jemand anruft. Das ist auch etwas, was, entschuldige.
Nee, dass ihnen das auch passiert, ne? Dass man das immer so weit weg dann.
Eben, und es hat, ich habe mir auch einige Dokumentationen angeguckt und das ist eben so, was die Leute falsch einschätzen, ist diese Schockwirkung. Das heißt, in dem Moment, wo du dich tatsächlich emotional angefasst fühlst, setzt das Gehirn, also setzt das klare logische Denken aus und du reagierst nur spontan. Wenn du im Hintergrund jemanden heulen hörst und assoziierst das jetzt, sagen wir mal, mit deiner Enkelin oder mit deiner Tochter, dann bist du bereit, denen alles zu glauben. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie stark die Opfer unter Druck gesetzt werden, rein emotional.
Ja. Man kriegt mit, du hast dich mit dem Thema richtig auseinandergesetzt. Du hast das Stück ja auch schon in der älteren Fassung gespielt. Und jetzt hast du ja nochmal die Textfassung bearbeitet. Und jetzt mal Hand aufs Herz, weil du selber mitspielst.
Ja.
Inwiefern beeinflusst das deine Textarbeit?
Dass ich
natürlich da auch so...
Also natürlich war ich absolut bemüht, mir einen sehr, sehr guten Dialog zu schreiben, damit ich auch entsprechend zur Geltung komme. Das war ein bisschen das Problem in der alten Fassung, dass oft der Wolfgang Schneider, den ich dort spiele, halt eben nur mit Aha oder so oder Ja-Ja reagieren konnte. Und dadurch kam nicht wirklich ein Dialog zwischen ihm und sozusagen den Betrügern zustande. Mhm. Und das habe ich natürlich versucht auszumerzen, aber natürlich habe ich auch versucht, mir einige kleine Pointen reinzuschreiben.
Bon mots.
Wenn ich das mal so offen gestehen darf.
Jürgen.
Ja.
Ihr, also das Mario-Ensemble, was dich ja auch mit einschließt, Florian, verzaubert bei Mario und der Zauberer ab dem 13. November die Menschen von der Bühne aus.
Deine Figur, der Zauberer Cipolla, den du ja hauptsächlich spielst, du spielst ja noch kleinere andere Rollen, steht für, ja, für was steht die eigentlich? Wie würdest du die Figur in einem Satz beschreiben, ohne das Wort Macht zu benutzen?
Ich denke, dass er ein genialer Manipulator des Willens ist und diabolische Gehirnwäsche bei den Menschen betreibt.
Sehr gut zusammengefasst. Also kurz, weil wir das ja noch gar nicht so richtig gesagt haben, worum es eigentlich geht. Es ist also das Stück... handelt von einer deutschen Familie, die in den Urlaub nach Italien fährt und da auf Widerstände stößt, aus dem, aus dem Volk, aus dem Hotelmanagement, wie auch immer, und dann eine Zaubershow besucht und da dann Cipolla begegnet, der die Leute manipuliert. Auf eigentlich eine, eigentlich ist er ein Hellseher, oder?
Er tut zu jedem jedenfalls so. Also im Stück ist es so, wird er als mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet beschrieben.
Hypnotiseur.
Ja. Hypnotiseur, kann, das war das Wort, was mir gerade gefällt.
Ja, also und es gibt auch diesen Begriff eben, den wir auch, der heute auch noch verwendet wird, der Show-Hypnose. Mhm. Also dass Leute auftreten in Varietés und dann eben Zuschauer, Zuschauerinnen auf die Bühne bitten und die dann tatsächlich dazu bringen, Dinge zu tun, wo die hinterher sagen, da, nee, da habe ich nicht gemacht, aber sie haben es gemacht.
Und also, wie erzählt doch mal von den Proben. Wie laufen denn die Proben? Fühlt ihr euch bei den Proben mehr in dieser Zeit verankert, die ja so ein bisschen mehr die 30er, 40er Jahre sind, wo zu Zeiten ja Mussolinis? Ist das so? Oder sagt ihr, das ist total, also es ist ja auch einfach aktuell, das ganze Thema Verführung und so weiter. Es sind drei Fragen in einem, die ich euch gerade stelle. Vielleicht fangen wir mal an mit, wie laufen die Proben? Wie ist das? Wie ist es so bei euch?
Die Proben laufen gut, sie sind sehr lebhaft.
Ja. Aber ich finde die total spannend, ich finde es total interessant. Ich finde auch den Ansatz von der Luise auch, dass wir mehrere Rollen spielen. Aber was mir gefällt ist, sie versucht immer mit ganz, ganz einfachen Mitteln zum Beispiel ein Tableau auf der Bühne zu stellen, das sofort die Atmosphäre der Szene und der Zeit wiedergibt. Also ich finde diesen Anfang, auch wenn die sich da alle am Strand sammeln und was die da alles machen und wenn dann der Verkäufer kommt und irgendjemand singt noch, und irgendjemand breitet dann seine Utensilien aus, um sich dann irgendwie ein bisschen Sonnenbaden zu betreiben. Also ich finde, dass...
Ja, mit wenig Mitteln starke Bilder erzeugen. Das ist echt eine Kraft, die Luisa hat.
Ja.
Und dass sie aber trotzdem dadurch wirklich in den Kopf des Zuschauers eindringt und der eigentlich sich seine Gedanken machen kann und die richtigen Gedanken sich auch machen wird. Weil natürlich über diesem ganzen dieser ganzen Atmosphäre da am Strand in Italien und so weiter, da dreut halt etwas. Mhm. Eben eine sehr angespannte politische Stimmung, ein sehr völkisches Denken. Mhm. Und natürlich, wenn wir jetzt das proben, schwingt die aktuelle Situation nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern.
Auch in Italien.
Zum Beispiel Italien, ja, Ungarn, eben, Slowakei.
Anderen Ländern, ja. Schwingt das halt mit. Ich meine, ja. Wir haben das Stück ja nicht aus Jux und Dollerei, nur wegen Thomas Mann auf den Spielplan genommen.
Ich war ja auch dafür verantwortlich, dass es auf dem Spielplan ist. Nein, ich finde es nur schön, wenn ihr so erzählt mit, also es ist ja beides. Es erzählt ja einerseits die Vergangenheit, aber es ist halt auch, es erzählt halt auch Aktuelles. Also es kann sich ja jeder rausnehmen, was er möchte. So.
Dadurch, dass es aber auch eben in den 20er Jahren in Italien zur Zeit vom Faschismus Benito Mussolinis handelt, finde ich, ist es einfach auch das perfekte Stück für Luisa, weil sie selber Italienerin ist und sich eben auch politisch sehr engagiert und ich glaube, sich auch sehr damit auseinandersetzt.
Und sie es sehr lustig fand, wie wir deutschen Schauspieler Italiener vermeintlich gespielt haben.
Ja.
Ja. Und sie so, no. Yeah, not so.
Habt ihr denn, also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ich weiß, dass ihr beide schon in einem Luisa Guaro-Stück gespielt habt, also in ihrer Inszenierung, habt ihr schon mal einen Thomas Mann gespielt?
Ich nicht, nein.
Ich kann nicht, nein, weil wenn, wäre es ja, müsste es ja eine Bearbeitung sein, irgendeiner seiner Erzählungen, Novellen oder Romane, aber... Interessanterweise auch nie irgendwie eine Lesung. Mhm. Auch am Theater keine Thomas-Mann-Lesung gehabt. Mhm. Nee, so jetzt spontan fällt mir da nichts ein.
Interessant.
Mhm, finde ich auch.
Ich glaube, dann wären wir quasi schon am Ende des Interviews.
Jürgen.
Wow. Crazy.
Schön, dass du da warst.
Ja, ich habe mich total gefreut.
Danke für alle Einblicke, die du uns gegeben hast, aber auch, also auch zu Leg einfach auf, was übrigens am 20. November Wiederaufnahme-Premiere hat quasi mit Florian und Katharina Hanapel als Unterstützung quasi oder ihr drei im Ensemble.
Also ich bin auch total dankbar und habe mich total gefreut, dass ich heute hier sein darf und ich bin sehr glücklich, dass mein Magen nicht so laut geknurrt hat während der Aufnahme.
Füll ihn jetzt.
Füll ihn. Das heißt, ich darf jetzt gehen.
Du darfst jetzt gleich gehen.
Gerade waren wir noch im Interview mit dem Schauspieler Jürgen Lorenzen. Jetzt geht es weiter mit der Vielseitigkeit unserer kommenden Spielzeit.
Und was sonst noch auf dem Premierenplan steht, haben wir hier schon zum Start der Spielzeit ausführlich bequatscht mit Tanja Weidner, unserer Intendantin. Falls ihr da eure Lauscher noch nicht auf uns gerichtet hatte, schaut einfach in unserer Mediathek auf www.wolfgang-borchert-theater.de. Da könnt ihr alle Folgen nachhören oder einfach in unser Spielzeitheft.
Aber bleiben wir doch mal beim November. Grau, nass, schnell dunkel. Eigentlich die perfekte Bedingung, um sich abends mal ins Theater zu flüchten, oder?
Ja, und im November ist auch einfach viel los bei uns. Da findet man immer was, worauf man Lust haben könnte. Okay, ich sag dir was, wir machen jetzt was. Wir tun jetzt so, als hättest du abends mal Zeit und würdest nicht auf der Bühne stehen. Und du sagst, worauf du Bock hast und ich empfehle dir was aus unserem Novemberprogramm.
Okay, alles klar. Also ich habe mal richtig Lust auf ein Stück, das mich überrascht. Etwas zum Lachen, aber auch zum Nachdenken.
Dann ist wahrscheinlich Achterbahn genau dein Ding. Läuft am 2. November. Richtig gut für einen Sonntagabend. Um 18 Uhr. Da geht es um zwei Menschen, viel unausgesprochene Sachen, ein bisschen Alkohol, witzig, aber mit einem spannenden Twist.
Okay, und wenn ich was ganz Persönliches und Nahes sehen will?
Dann würde ich dir zum Beispiel Girls and Boys am 4.11. um 20 Uhr empfehlen. Ein sehr sensibles Solo, in dem Ivana Langenmeier witzig derb, aber auch hart und ehrlich ist. Von schönen Momenten, aber auch von schweren Themen. Da sollte man wirklich offen und bereit sein, sich auch darauf einzulassen.
Okay, das klingt wirklich sehr intensiv. Laura, was ist denn, wenn ich ein paar Tage später etwas zum Lachen schauen möchte? Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit Achtsam Morden? Ich habe gehört, das soll ganz lustig sein, weil da hat mein Vögelchen gezwitschert, dass ich da mitspiele.
Ja, das stimmt, da spielst du mit. Aber vom 5. bis zum 8. November gibt es leider nur noch Restkarten. Aber vielleicht wäre dann ja auch noch Silvester. Da spielen wir nämlich das Stück dreimal. Und um 15.30 Uhr sind auf jeden Fall noch Karten da. Auf der Webseite könnt ihr mehr erfahren. Außerdem gibt es aber auch noch Der Teufel und die Diva. Vielleicht wäre das auch was für dich. Am 20. und 21. November. Da gibt es die bekannten Chansons von Hildegard Knef, gesungen von Ivana Langmeier und Niklas Kunde. Und begleitet von der mega begabten Musikerin Stefanie Rave.
Das klingt toll. Und was gibt's sonst noch?
Was du dir leider nicht anschauen kannst, ist All das Schöne. Aber auch nur, weil du da selber solo auf der Bühne stehst. Das kann ich nur empfehlen. Die Geschichte eines jungen Mannes, der mit einer Liste kleiner Glücksmomente versucht, mit der Depression seiner Mutter klarzukommen. Und sag's nicht weiter, aber es ist aktuell mein Lieblingsstück. Am 16. November spielen wir es um 18 Uhr.
Das höre ich ja sehr gerne. Und was gibt's sonst noch?
Ende des Monats wird dann noch der spannende Justiz-Thriller Terror am 25. und 26. November gespielt und Kalter weißer Mann vom 28. bis zum 30. November. Dann sind wir auch schon wieder richtig flott im Dezember, aber darüber sprechen wir dann wann anders.
Falls die Zuhörenden sich nicht auf Anhieb alles merken konnten, könnt ihr selbstverständlich alles auf der Internetseite vom Wolfgang-Borchert-Theater nachlesen. Jetzt haben wir ganz viel von dem aktuellen Programm berichtet, aber worüber sprechen wir in der nächsten Welle eigentlich?
Ja, genau. Ich habe jetzt natürlich auch nicht alle Termine genannt, aber in der nächsten Welle am 6. Dezember sprechen wir über Michael Kohlhaas. Von Heinrich von Kleist zusammen mit Regisseurin und Intendantin Tanja Weidner und Schauspieler Gregor Eckert.
Michael Kohlhaas, ein einfacher Pferdehändler, steht im Kampf gegen das korrupte System und wird dabei selbst zum Täter.
In anderen Worten, ein packendes Stück über Recht, Macht und die gefährliche Grenze zwischen Gerechtigkeit und Vergeltung.
Falls du Student oder Studentin bist, kannst du übrigens mit deinem Kultursemesterticket in all die Stücke, über die wir gerade geredet haben und natürlich auch alle anderen Stücke, kostenlos.
Genau, bis zu einer Woche vorher könnt ihr euch ein Ticket sichern oder eine halbe Stunde vorher. Da geben wir das Restkontingent an Karten frei. Ausgenommen sind dabei Sondervorstellungen und Premieren.
Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Welle angekommen. Vielen Dank an Peter Henkenborg in der Technik und auch danke dir, Laura. Bis zur nächsten Welle WBT.
Danke dir. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Welle auch wieder dabei.
Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 Megahertz.